Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt setze ich meinen Judith Butler Lesekreis mit Christiane Attig fort. Heute geht es darum, wie der hegemoniale Diskurs festlegt, was verhandelt werden darf. Wir machen einen Exkurs, dass im Gegensatz zur Gender-Debatte AfD-Thesen als legitime Diskursbeiträge im hegemonialen Diskurs akzeptiert werden. Die Einschränkungen, welche Geschlechter denkbar sind, sind in unsere Sprache eingeschrieben, sagt Judith Butler. Weiblichkeit erhält immer nur in Relation zu Männlichkeit Bedeutung. Judith Butler bringt Luce Irigaray ins Spiel. Es geht um die Möglichkeit, die Welt mit der Sprache richtig abzubilden. Ich schweife ab in das Idealsprachenprojekt der analytischen Philosophie, warum es aufgegeben wurde und versuche, der postmoderne Sprache nicht mehr als Ganzes zu ändern, sondern in einzelnen Facetten so zu verbiegen, dass sagbar wird, was zuvor nicht sagbar war. Dann fahre ich mal fort, ja?
Mhm.
Ja, im Grunde sagt Butler jetzt auch das, was wir gerade gesagt haben, nämlich, dass die Schranken der Diskursanalyse nicht auf die Grenzen einer diskursiv bedingten Erfahrung verweisen. Das verstehe ich so, dass nicht tatsächlich in Diskursen ausgehandelt wird, welche Geschlechtsidentitäten akzeptabel sind, sondern das, und das ist wieder mehr oder weniger wörtliches Zitat oder ist wieder ein indirektes Zitat, meine Zitate sind alle so leicht vereinfacht, die Grenze wurde stets nach Maßgaben einer hegemonialen kulturellen Diskurses festgelegt. Das heißt also, wenn ich das etwas plump formulieren darf, die Mehrheitsmeinung schon immer festlegt, was überhaupt diskursiv verhandelt werden darf und nicht wirklich wir in einem herrschaftsfreien Diskurs zusammenkommen und uns überlegen, welche Gender werden denn angebracht, sondern welche Gender überhaupt zur Debatte stehen, die werden durch den hegemonialen Diskurs begrenzt. Ja?
Mhm.
Butler sagt, dass der hegemoniale Diskurs bestimmt, dass Sexualität binär ist und lässt das als Sprache der universellen, allgemeingültigen Vernunft erscheinen. Ja, da haben wir wieder das Gender-Gaga. Wenn Leute das anzweifeln, dass es nur eine Binarität der Sexualität gibt, dann werden sie diskreditiert, als würden sie eine nicht vernünftige Position vertreten.
Ja.
Und das ist halt genau dieser Punkt, den sie oben stark gemacht hat. Die konservative Position bringt kein Argument vor, warum es nur zwei Geschlechter gibt, sondern sie hält es überhaupt nur für denkmöglich. Und jede andere Position hält sie für so weit far out, dass sie überhaupt nicht darüber diskutiert, sondern das mit Termen wie Gender-Gaga einfach nur diskreditiert, als das ist eine so eine bekloppte Meinung, darüber rede ich gar nicht.
Mhm.
Da möchte ich wieder einen Exkurs einfügen, und zwar, das finde ich mich spannend, dass das gerade mit AfD-Thesen nicht gemacht wird, sondern dass wir die immer als legitimen Beitrag zum hegemonialen Diskurs akzeptieren und darüber diskutieren und dann so Sachen wie jetzt dieser neueste Asylkompromiss rauskommen, weil wir meinen, wir müssten da jetzt irgendwie vernünftig auf diese Position eingehen. Und da wäre mein Anliegen auch, dass wir hier halt keinen herrschaftsfreien Diskurs haben, sondern wir haben halt einen Teilnehmer mit der extrem Rechten und dem Rechtspopulismus, der manipulativ agiert und versucht, diesen Diskurs zu seinen Gunsten zu manipulieren und sich ja nie mit einer vernünftigen Position zufrieden geben wird. Und da sollten wir eigentlich genau so verfahren, wie die konservative Position es mit dem Geschlechterdiskurs macht und diese sämtlichen Thesen, die die vorbringen, als vollkommen unvernünftig diskreditieren. Also als etwas, über das wir gar nicht mehr reden dürfen. Also wenn jemand beispielsweise gegen Klimamaßnahmen sich immer noch im Jahr 2023 ausspricht, dann sollten wir das zum Beispiel als Ölgaga bezeichnen. Oder,
ja.
Oder wenn jetzt hier irgendjemand tatsächlich, obwohl unsere Sozialsysteme kollabieren, noch immer gegen Einwanderung ist, dann wäre das eigentlich Volkskörpergaga. Oder sehr schön finde ich auch diese ganzen Maßnahmen, die die Republikaner in den USA gerade unternehmen, den schönen Ausdruck, den ich dafür gehört habe, dass das ein Totenkult ist, dass sie halt im Grunde alles machen, was das Fortbestehen der Gesellschaft maximal kompliziert macht und damit irgendwie eigentlich nur will, dass ihre eigenen Mitglieder möglichst sterben. Also sie sollen sich nicht impfen lassen, sie sollen keine Versorgung bekommen im Sinne von Abtreibung oder so, selbst bei super komplizierten Schwangerschaften und all solche Dinge, die eigentlich vernünftige Positionen wären, werden von denen so kategorisch abgelehnt, dass wir deren Position als Gaga bezeichnen, als etwas, über das sich gar nicht mehr lohnt zu diskutieren, statt das irgendwie als vernünftige Position zu akzeptieren. Noch eine Schleife mache ich. Das ist natürlich, was ich hier vorschlage, moralisch verwerflich, so, weil in einer moralischen Betrachtungsweise müsste ich natürlich Argumente abwägen und dann das bessere Argument finden, so, ja, am Ende sollten wir doch Flüchtlinge akzeptieren und das Klima schützen. Aber dadurch, dass das Gegenüber in Form von den Rechtspopulisten gar nicht darin interessiert ist, diese Abwägung zu treffen, sondern nur manipulativ die ganze Zeit argumentiert, glaube ich halt, sind wir da tatsächlich strategisch, machtpolitisch an einer Stelle, wo wir diesen Diskurs nicht mehr führen sollten, sondern genau wie es die Konservativen eben versuchen, den, wie ich finde, rationalen Diskurs, welche Geschlechtsidentitäten gibt es, den versuchen die Konservativen zu unterbinden und wir sollten aber mit diesen Positionen, die unser Fortleben bedrohen, genauso umgehen.
Ja, da machst du natürlich jetzt einen riesen Fass auf, ne? Also das hier ja so als kleinen Exkurs mal einzuwerfen, das ist ja fast schon frech, was du hier tust.
Ja.
Also ich meine, ich bin natürlich hundertprozentig bei dir, das müssen wir nicht diskutieren. Ich habe mich nur gerade gefragt, wo kommt das denn her, diese Einstellung, dass die AfD so eine große Möglichkeit bekommt, den Diskurs zu bestimmen und in eine gewisse Richtung zu drängen. Und ich habe mich gefragt, kann das mit dem, was in der Dialektik der Aufklärung dargelegt wurde, zusammenhängen? Das ist deine Aufgabe, das nochmal schön darzulegen, aber wo es ja letztlich darauf hinausläuft, so wie ich es verstanden habe, dass man mit der Vernunft alleine sowas wie Menschenwürde nicht argumentativ belegen kann, oder? Also, dass man denkt, wenn man jetzt diesen Dialog wirklich suchen würde und sagen würde, ne, wie du es gerade gesagt hast, eigentlich müssten wir ja mit Argumentationen unterlegen, warum die Position der AfD hier falsch ist, dass man durch diese Arbeit von Adorno und Horkheim, ist das richtig?
Ja.
Schon vorwegnimmt, dass man in dieser Debatte scheitern wird. So, kann das damit zusammenhängen?
Nee, ich glaube, wir haben hier verschiedene Dimensionen. Die Dialektik der Aufklärung, die Grundthese ist, die Aufklärung musste letztlich zum Faschismus führen oder der Faschismus ist die letzte Konsequenz der Aufklärung, weil die Aufklärung eben die Vernunft zum obersten Prinzip erhoben hat und das dazu führte, dass wir nur noch zweckrational gehandelt haben und kein höheres moralisches Prinzip hatten, das unser Handeln beurteilt hat. Super kurz verkürzt. Das kannst du sehr gut auf den Kapitalismus anwenden, wie Adorno und Horkheimer es machen. Da kannst du zum Beispiel sagen, dass große Firmen die Erde ausbeuten, selbst wenn dabei die Menschheit draufgeht, macht in deren kapitalistischen Logik Sinn, weil die halt nur zweckrational agieren, wie sie die nächsten Quartalszahlen gut aussehen lassen. So.
Mhm.
Und den musst du halt dann eben aus diesem zweckrationalen Diskurs, dem rein marktwirtschaftlichen Logik, musst du austreten und denen ein moralisches Prinzip in Form von Gesetzgebung drüberstellen und sagen, okay, aber du darfst die Umwelt nicht zerstören. Du musst das Klima schützen. Das ist ein höheres Gebot als dein Zweckrationalismus.
Mhm.
Da funktioniert das. Das Problem des Rechtspopulismus ist, dass der sich ja noch nicht mal auf diese was ist vernünftig Argumentation einlässt, sondern der dezidiert unvernünftige Positionen vertritt, wie lass dich nicht impfen, scheiß auf eine Heizung, die in 20 Jahren noch bezahlbar ist, sondern kauf dir jetzt eine Ölheizung. Und da machen wir jetzt so ein großes Fass aus, weil da kann man natürlich überlegen, meine These wäre natürlich, dass diese Wut, die dadurch zu Ausdruck gebracht wird, halt letztlich auch wieder eine Wut auf den Neoliberalismus und den entfesselten Kapitalismus ist, der halt den Menschen da jeglichen Sinn im Leben genommen hat, dadurch, dass sie halt nur noch Rädchen im Getriebe waren und ausgebeutet wurden und nicht das Gefühl hatten, wenn sie irgendeine Partei wählen, dass die irgendetwas an ihrer Lebenssituation ändert, sondern alle Parteien aufgrund dieses Diskurses der letzten 20 Jahre immer nur alles mögliche taten, um den großen Firmen die Bedingungen noch besser zu machen, die Menschen noch stärker auszubeuten und dass die dann irgendwann sagten, ja fuck it, dann will ich halt das System brennen sehen und deswegen sich dezidiert unvernünftigen Positionen zuwenden. Aber ich meine halt, wenn du einen Akteur in einem Diskurs hast, der aus reinen Machtinteressen keine vernünftige Position mehr vertritt. Und ich meine, also weißt du, die CDU, jetzt mal die Merz-CDU, die ist schon auch kritisch so. Aber es gibt in der CDU Leute oder auch in der FDP, die vertreten Positionen, die ich wirklich kacke finde. Aber trotzdem vertreten die halt Positionen, über die kann man reden.
Ja, ja.
Und da kann man aushandeln, sind das vernünftige Positionen oder nicht. Aber die AfD eben nicht. die hat überhaupt gar kein Interesse daran zu reden, sondern die wird immer einfach, das hat man ja auch an Corona gesehen, die hat am Anfang, haben sie, als es sie noch in die Karten spielte, geschrien so, oh, das China-Virus macht die Grenzen dicht, blockiert alles. Und später, als dann der Staat reagierte und Lockdowns eingeführt hat, schrien sie auf einmal, oh nein, hier Lockdowns sind das Schlimmste. So, die wollen einfach nur dagegen sein, weil sie das System brennen sehen wollen.
Ja, ja.
Und so jemanden, den darfst du halt nicht mehr als vernünftige Position vertreten lassen. Das war mein etwas längerer Exkurs jetzt.
Ja, ja, ich verstehe das schon. Meine Frage ging eigentlich noch in eine etwas andere Richtung, aber das können wir vielleicht auch nochmal privat diskutieren. Das geht ja über unser Thema hier weit hinaus.
Ja, aber trotzdem finde ich ja spannend, dass das ja trotzdem in diesem Satz der hegemoniale Diskurs bestimmt, dass Sexualität binär ist und lässt das als Sprache der universellen, allgemeingültigen Vernunft erscheinen, dass das da drinne steckt, dass der hegemoniale Diskurs bestimmt, was verhandelbar ist und dass wir als irgendwie linksliberale Menschen da den Rechtspopulisten viel zu leicht in die Hände spielen, dass wir ihre Position auch immer als verhandelbar akzeptieren.
Hm.
Das war die große Kurve und jetzt komme ich zurück. Butler schreibt nämlich als nächstes, dass die Einschränkung, welche Geschlechter denkbar sind, so festgeschrieben sind, dass es sogar schon in unserer Sprache festgelegt ist, die nur zwei Geschlechter kennt. Wir sind in den 80er Jahren wieder das als Einschränkung. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja auch heutzutage noch das Problem mit Pronomen. Ich bin hier zum Beispiel die ganze Zeit, falle ich doch immer wieder in das Sie zurück, obwohl das bevorzugte Pronomen von Judith Butler They ist. Das heißt, das steckt schon ganz tief in unserer Sprache drin, weil der Diskurs so festgefahren ist, welche Geschlechtsidentitäten denkbar sind. They schreibt weiter, dass Geschlechtsidentität ferner nie als absolutes Attribut verstanden wird, sondern immer als eine Relation. Das heißt, dass weiblich nichts ist, also wenn wir wieder diese Grundkonstellation haben, wir haben nicht eine Substanz Mensch und der wird dann ein Attribut weiblich zugeordnet, wie dieser Person ein Attribut rothaarig zugeordnet wird, sondern dass das Attribut weiblich besteht immer darin, dass es nicht männlich ist und nur in der Relation zu männlich gedacht werden kann.
Mhm. Ich dachte bei Relation auch als Set von Assoziationen, dass du halt nicht nur weiblich bist, sondern du bist weiblich und damit auch das schwache Geschlecht oder für gewisse Jobs nicht geeignet und so weiter, was man auch immer als Stereotyp-Assoziation da anfügen möchte. Ist das auch gemeint?
Ich glaube, Butler versteht das hier schon stark strukturalistisch. Dieses Geschlechtsattribut steht in Opposition zu männlich und dadurch entsteht halt diese Binarität.
Ach so.
Aber natürlich, ich sag mal so, der semantische Kern von dem, was wir als weiblich verstehen, der entsteht wieder aus diesem Geflecht von Bedeutungen, das du eben aufgemacht hast, Assoziationen nanntest du es, die ausmachen, was wir überhaupt als weiblich verstehen und was nicht.
Hm.
Weißt du? Was ich damit sagen will?
Ja. Ich glaube. Ja, das geht halt auch in die Richtung, die ich eigentlich am Anfang noch einmal unterbringen wollte. Irgendwie hat der Moment gefehlt, aber diese Zuschreibung von Attributen zu einer Geschlechtsidentität und in diesem Fall, ich nenne es jetzt mal ganz platt, eher negativen Attributen zur Geschlechtsidentität weiblich, das kann ja auch auf Männer übertragen werden, ne? Also indem du sagst, das ist jetzt mega stereotyp und vorurteilsbehaftet, was ich jetzt sage, aber das Homosexuelle irgendwie, weiß nicht, man mag sich jetzt, die wären weibisch oder so, jetzt mal ganz blöd gesagt. So, da überträgst du ja genau das auf eine andere Geschlechtsidentität.
Ja, auch diese negative Konnotation der weiblichen Geschlechtsidentität, nicht?
Genau.
Du wirfst wie ein Mädchen oder sowas, sind ja auch so,
ja, genau, ja.
Solche Ausdrücke.
Ja.
Im Anschluss an Beauvoir argumentiert Butler jetzt hier, dass nur die weibliche Geschlechtsidentität markiert ist, während die männliche als eine universelle Person gedacht wird. Das ist der Punkt, den wir vorhin schon mal hatten und den wir auch schon in vorherigen Kapiteln besprochen haben, dass Männlichkeit als Symbol der universellen Vernunft und unkörperlich gedacht wird, während mit Weiblichkeit immer Körperlichkeit assoziiert ist. Das ist ja das andere Geschlecht bei Beauvoir, dass halt Weiblichkeit immer als dieses andere Mysteriöse in irgendeiner Form definiert wird, während Männer als der Standard angenommen werden.
Genau, ich glaube, das ist auch das, was in dem Aufschnitt, den ich vorhin vorgelesen habe, als Transzendenz bezeichnet wird. Also ich habe hier nochmal einen kurzen Ausschnitt. Ich glaube, das kommt direkt aus Gender Trouble. Also, dass die Frauen mittels ihres Geschlechts definiert, die Männer hingegen als Träger einer dem Leib überschreitenden universalen Persönlichkeit gefeiert würden.
Ja, aber die Debatte wird jetzt noch komplizierter, sagt Judith Butler. Und jetzt bringt sie Luce Irigaray ins Spiel.
Ja, da bin ich ja beim ersten Mal komplett ausgestiegen.
Ne? Ja, ja. Also Luce Irigaray vertritt den Standpunkt, dass Frauen im Identitätsdiskurs ein Paradox, wenn nicht gar einen Widerspruch darstellen. Frauen sind das Geschlecht, das nicht eins ist. In einer durchgängigen, phallogozentrischen Sprache stellen sie das Nicht-Repräsentierbare dar. Am Ende verstehe ich, glaube ich, worauf Irigaray hinaus will. Aber hier habe ich schon den ersten performativen Widerspruch. Denn Sprache ist Repräsentation. Und indem Irigaray über Frauen spricht, repräsentiert sie etwas, von dem sie behauptet, es sei nicht repräsentierbar. Also sie stellt mit Sprache dar, was sich angeblich mit Sprache nicht darstellen lässt.
Ja.
An dieser Stelle würde ich eigentlich schon sagen, vielen Dank fürs Mitspielen, aber denk da nochmal drüber nach. Ich meine, aber okay, ich bin ja nur der kleine Dude und Luce Irigaray hat da sicherlich lange drüber nachgedacht. Sie kommt halt aus einer ganz anderen philosophischen Tradition, wo das mir schon sehr große Schwierigkeiten macht, oft ihr zu folgen.
Ich glaube, du machst da sicherlich gleich weiter noch, ne? Und wirst das Ganze noch ein bisschen relativieren. Ja. Also erste Anmerkung, die Frauen sind ein Geschlecht, das nicht eins ist. Da habe ich mich gefragt, ist das irgendwie nur eine blöde Übersetzung? Und es hieß eigentlich not one im Sinne von keines. Das finde ich irgendwie greifbarer, das Geschlecht, das eben keines ist, weil nicht eins, was meinst du mit nicht eins? Also eins habe ich immer so als Einheit betrachtet. Meinst du damit, dass es irgendwie zersplittert ist? Also das habe ich irgendwie als blöde Übersetzung hier abgehakt. Genau, aber dieser Punkt, Frauen können in unserer Sprache gar nicht gedacht werden. Ich glaube, das lässt sich relativieren, so wie ich das jetzt letztendlich verstanden habe, als Frauen können in unserer Sprache nicht als Subjekt gedacht werden.
Das kann sein, dass sie darauf hinaus will. Also ja, wie gesagt, ich habe die Pointe am Ende verstanden, denke ich. Und da bist du dem Richtigen auf der Spur.
Dankeschön.
Wenn ich das überhaupt so sagen kann, nach meiner bescheidenen Ansicht, weil ich bin hier so weit aus meiner Komfortzone raus, dass ich da wirklich große Probleme habe. Ich fahre einfach mal fort, mit so ein paar Sätzen rauszuhauen und dann mich darüber aufzuregen, ja?
Ja, mach das mal. Wenn du mir dann die Aufgabe überlässt, den Gedankengang nochmal runterzubrechen in meinen Worten.
Auf jeden Fall. Wir sind auf Seite 28. Frauen repräsentieren das Geschlecht, das nicht gedacht werden kann. Das hast du eben schon gesagt. Eine sprachliche Abwesenheit, ein dunkler Fleck in der Sprache. Das weibliche Geschlecht steht für das Unbezähmbare, Unbezeichnbare. Sie sind nicht eindeutig. Frauen sind das Geschlecht, das nicht eins ist, sondern vielfältig. Für mich sind es nur Worthülsen. Das klingt toll, aber ich bin da tatsächlich ausgestiegen und kann da keinen Sinn mehr reinlegen und keine logischen Schlussfolgerungen mehr draus ziehen.
Soll ich das mal machen für dich?
Ja, bitte.
Also so, wie ich den Gedankengang Irigarays letztlich verstanden habe, auf drei Sätze runtergebrochen. Erst, die Sprache besitzt aufgrund ihrer Prägung durch Männer keine Möglichkeit, das Weibliche als Subjekt zu begreifen. Das heißt, ne, ist nur eine Annahme jetzt, dass Frauen in der Sprache, wie wir sie benutzen, nur als Objekt repräsentiert sind. Zweite Annahme, die Geschlechtsidentität ist ein gesellschaftlich-kulturelles Konstrukt, das durch die Sprache zustande kommt. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit hier immer diskutieren. Und drittens quasi die Konklusion, dass die Sprache insofern keine Möglichkeit bietet, sich selbst als weibliches Subjekt zu denken. Dadurch kommt eben diese Leerstelle, die sie annimmt, zustande, so wie ich sie verstehe. Dadurch, dass ich mich als Frau mithilfe unserer Sprache gar nicht als Subjekt denken kann, sondern immer nur als Objekt, kann die Sprache auch keine Aussagen darüber treffen, wie es ist, als Frau ein Subjekt zu sein. So habe ich das verstanden.
Wenn ich jetzt den Satz formuliere, die Frau zerschlägt mit einem großen Hammer das Patriarchat.
Ja.
Dann habe ich doch die Frau als Subjekt gedacht.
Daniel, nur weil ich das hier dargelegt habe, heißt es nicht, dass ich da mitgehe, weil ich habe hier, der nächste Satz, der hier in meinem Skript steht, heißt, ist es denn wirklich so? Also ne, bin ich da nicht in der Lage, mich als Frau nicht gleichzeitig auch als Subjekt zu sehen? Also ne, ich würde das auch komplett in Frage stellen und ich habe auch an anderer Stelle, da sind wir schon mal auf sie zu sprechen gekommen, habe ich auch gedacht so, boah, da ist sie aber jetzt voll übers Ziel hinausgeschossen. Da dachte ich nämlich auch so, also ich finde diese Herleitung, wie ich sie gerade dargelegt habe, die ist irgendwie logisch, für mich persönlich ist das irgendwie konsistent, aber die Prämisse, die ist doch schon falsch. Oder, ne, also das, was letztlich daraus, oder die Schlussfolgerung, die ist einfach off so. Und damit macht sie sich so angreifbar.
Ja, Ich würde gerne den nächsten Abschnitt mit reinnehmen, weil ich glaube, dann wird es ein bisschen, also wenn man jetzt auch hier wieder irgendwie einfach diese Worthülsen mal Worthülsen sein lässt, ich glaube, also dann hat sich mir mehr erschlossen, worauf Irigaray wohl hinaus will. Mhm. Denn diese Thesen von Irigaray stellt Butler jetzt denen von Beauvoir gegenüber und sagt, bei Beauvoir sind Frauen das als das andere. Sie existieren als das andere. So. Der Mann ist die Norm und die Frauen sind das andere, was nicht der Norm entspricht. Das ist die These von Beauvoir. Und nach Butler sagt Irigaray dem gegenüber, dass sowohl das Subjekt Mann als auch das Objekt Frau beide Stützen einer geschlossenen phallogozentrischen Bedeutungsökonomie sind. Mhm. Das heißt, also so wie ich es verstehe, bei Beauvoir geht davon aus, der Mann ist das Subjekt, die Frau ist das Objekt. Und Irigaray geht noch einen Schritt weiter und sagt, Männer haben sich überhaupt beides erst ausgedacht. Männer haben sich überhaupt die komplette Relation ausgedacht. Männer haben sich ausgedacht, von Männern als Subjekten und Frauen als Objekten zu sprechen. Das heißt, Männer haben dieses ganzen Bedeutungsrahmen geschaffen und deswegen den müssen wir quasi hinter uns lassen, um zu einer ganz neuen Ausdrucksweise zu kommen, um über Männer und Frauen sprechen zu können.
Hm. Finde ich total spannend und ich frage mich, ob es da nicht auch einen einfacheren Weg geben würde, nämlich die Sprache, die wir jetzt haben, umzudeuten. Also ich habe mich gefragt, ist das denn wirklich so, was Irigaray hier behauptet? Ne? Bin ich nicht in der Lage, mich als Frau und gleichzeitig auch nicht als Objekt zu denken? Ich würde jetzt aus meiner subjektiven Erfahrung heraus denken, ja, natürlich ist das möglich. Mhm. Aber würde Irigaray dann sagen, dass selbst wenn es mir so vorkommt, dass ich ein weibliches Subjekt sei, im letztendlichen Schluss doch nur ein Objekt ist, weil eben ihre Theorie dahinter steht, die das Ganze als unmöglich erscheinen lässt? Und da dachte ich aber so, ja gut, wenn sie das denkt, dann ist es aber auch eine nicht prüfbare Annahme, weil wenn ich dem widersprechen würde und sagen würde, nee, ich nehme mich schon als Frau und gleichzeitig als Subjekt wahr, dann könnte sie das ja auch so interpretieren, naja, ich habe die maskuline Sprache so internalisiert, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin zu erkennen, wie sehr ich mich zum Objekt mache, wenn ich mich als Frau bezeichne. Und das hat mich so sehr an die ganzen Thesen der Psychoanalyse erinnert, die ja auch nicht prüfbar sind. Wenn Freud sagt, du kannst gewisse Dinge nicht wahrnehmen, weil du sie komplett von dir abgespaltet hast, weil sie in deinem Unwusst sind. Deswegen alles, was du sagst, was dem widerspricht, ist eigentlich nur ein Beweis meiner These. So. Also ne, diese Argumentationslinie habe ich hier irgendwie auch rein interpretiert. Und dann dachte ich aber, naja, aber selbst wenn wir davon ausgehen, ist Sprache doch was Formbares und was Dynamisches und sollte es nicht auch die Möglichkeit geben, den Begriff Frau zu reclaimen, wie man es beispielsweise auch mit den Begriffen Bitch oder Slut gemacht hat. Also kann man nicht die Sprache, wie sie ist, nutzen, aber anders deuten, anstatt eine komplett neue Sprache zu erfinden. Ist doch viel ökonomischer.
Ja und nein. Ich glaube, Irigaray, so wie ich es jetzt hier verstanden habe, ist nochmal ein Level tiefer als du. Sie sagt, dass die Bezeichnungen, der Mann ist das Subjekt und die Frau ist das Objekt, wurden von Männern erfunden. Das heißt, diese komplette Repräsentationsstruktur, die Art und Weise, wie wir die Welt sprachlich begreifen, wie wir Dinge in der Welt bezeichnen, das ist männlich gemacht worden und das will sie überwinden. Es geht tatsächlich, und da bin ich wieder voll bei dir, das geht nicht als Ganzes. Das ist nichts, das war genau das Projekt der analytischen Philosophie der ersten Generation. Die wollten eine Idealsprache machen. Mhm. Die sagten, okay, unsere Sprache stellt die Welt nicht perfekt dar, lass uns eine Sprache basteln, die das perfekt macht. War super erfolgreich. Sämtliche Computercodes heutzutage sind darauf entstanden, denn das hat formale Logik begründet. Mhm. Aber dennoch hat es uns philosophisch nicht weitergebracht. Wir hatten immer noch die Probleme der Letztbegründung, die ganzen Fallstricke ließen sich damit nicht lösen. Da will ich nicht zu tief in die analytische Philosophie abtauchen. Könnt ihr euch mal mit Russells Antinomie beschäftigen und mit Gödel, wie heißt der Satz, ich weiß nicht, wie der Satz genau heißt, aber dass halt komplexe Systeme zwangsläufig widersprüchlich werden. Hallo, hier spricht Daniel aus dem Schnitt. Das logische Gesetz, auf das ich eben nicht kam, ist der erste Gödel'sche Unvollständigkeitssatz. Er lautet, jedes hinreichend mächtige, rekursiv aufzählbare formale System ist entweder widersprüchlich oder unvollständig. Ich zitiere aus der Wikipedia. Kurt Gödel entwickelte den Gödel'schen Unvollständigkeitssatz und er ist heute einer der wichtigsten Sätze der modernen Logik. Er beschäftigt sich mit der Ableitbarkeit von Aussagen in formalen Systemen. Der Satz zeigt die Grenzen der formalen Systeme ab einer bestimmten Leistungsfähigkeit auf. Er weist nach, dass es in hinreichend starken Systemen Aussagen geben muss, die man formal weder beweisen noch widerlegen kann. Ich verlinke euch auch einen Artikel von Spektrum, der erklärt, warum das ein Problem ist. Und jetzt geht's weiter in der Aufnahme. Dass einfach diese Idee, wir verändern die Sprache als Ganzes so sehr, dass sie die Welt treffend darstellt. Das musste die Philosophie im 20. Jahrhundert aufgeben, weil sie festgestellt hat, so kommen wir nicht weiter. Mhm. Und stattdessen, das hier ist quasi auch diese postmoderne Philosophie, wo Judith Butler dazugehört, ich kenne Irigaray nicht genau, deswegen kann ich nicht sagen, ob sie da auch zugehört. Ich habe nur dieses gelbe YouTube-Video zu ihr geguckt. Aber das Projekt der Postmoderne war halt eben, lass uns doch kleine Nuancen der Sprache so sehr verbiegen, um Dinge, die sich eigentlich nicht repräsentieren lassen, doch zu repräsentieren. Hm. Und da bin ich ganz deiner Meinung, das war erfolgreich. Denn deswegen können wir heute über Geschlechter und Geschlechtsidentitäten sprechen, die zu dem Zeitpunkt, als Judith Butler diesen Text geschrieben haben, noch nicht denkbar waren. Weil die Sprache nicht als Ganzes verändert wurde, um die Welt richtig zu repräsentieren, sondern sie halt in ihren Ausfransungen so weit verbogen wurde, bis dann Dinge sich plötzlich repräsentieren ließen, die vorher noch nicht repräsentierbar war. Hm. Würdest du dem zustimmen?
Ja, durchaus. Also ich meine, da liegt ja auch eine gewisse Macht drin, ne? Und man hat ja auch nicht nur die Möglichkeit, durch Sprache dann überhaupt erstmal über Dinge zu sprechen, sondern dadurch, dass es eben den Link zum Denken gibt, auch das Denken zu beeinflussen. Mhm. Also ne, ich glaube, dass dieser Mechanismus des Reclaim da total wichtig und machtvoll ist. Also wenn ich jetzt beispielsweise an die Fat Acceptance Bewegung denke, die einfach sagt, dann nenn mich doch fett, ich bin ja auch fett und das ist was Geiles so. Oder ne, dadurch nimmst du ja dem Gegenüber, der das irgendwie als Beleidigung nutzen möchte oder als Mechanismus der Unterdrückung, die Macht, die er in der Hand hat. Ich habe mich halt gefragt, ob Irigaray da mitgehen würde, wenn man sagt, ich mache das jetzt auch mit dem Begriff Frau und definiere das so um, was wahrscheinlich sehr, sehr schwierig ist, diese ganzen negativen Assoziationen eben an Macht verlieren. Mhm. Also wahrscheinlich würde sie da nicht mitgehen, aber kommt mir doch irgendwie ein bisschen praktikabler vor, als jetzt einen neuen Begriff einzuführen.
Ich weiß nicht, ob sie einen neuen Begriff, sie will einführen will. Ich glaube, sie will uns nur auf die grundlegende Problematik machen, dass das sich immer schon in den Strukturen der Sprache befindet. Also wir können die Welt mit Sprache nicht zutreffend beschreiben, weil, mit Kant gesprochen, das Ding an sich, so wie die Welt wirklich ist, ist uns nicht zugänglich, weil wir in unserem Geist Grenzen haben, so dass wir die Welt an sich nicht erkennen können. Ja? Mhm. Und die Irigaray in meiner Lesart von Butlers Darstellung von Irigaray sagt jetzt, da drauf gibt's noch einen Layer. Es ist nicht nur so, dass wir die Welt an sich nicht sehen können, sondern die Sprache, mit der wir diese Welt beschreiben, die ist auch durch und durch patriarchal geprägt, weil sie von Männern gemacht wurde. Das heißt, da steckt schon immer eine männliche Sichtweise drinne und deswegen musst du dir bewusst sein, dass immer, wenn du Sprache benutzt, du schon zu einem gewissen Grad männliche Sichtweisen annimmst, die eben tief in den Strukturen der Sprache stecken.
Hm. Ja, ich verstehe das schon. Aber ich glaube, dass Irigaray da durchaus auch praktisch rangegangen ist. Das kann ich ja gerne beim nächsten Mal ein bisschen ausarbeiten, dass sie auch Mitbegründerin war der sogenannten Écriture Féminine, die sich zur Aufgabe gemacht hat, diese weibliche Sprache zu finden.
Das ist spannend. Da bin ich gespannt drauf. Hallo, hier spricht Daniel aus dem Schnitt. An dieser Stelle ist ein guter Zeitpunkt, um für heute Schluss zu machen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Hinweise zu dem habt, was wir hier machen, dann schreibt uns doch mal einen Kommentar auf privatsprache.de oder direkt auf Spotify. Ich danke euch, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt.